Science fiction triple feature. Dear Keon, we're bitter creature. The androids fighting Dom and Zippy. Duskan's owner, Robo Rally. Oh, 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 oh. At the late night triple feature picture show.
DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 82. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir jetzt mal eine Serie machen wollen mit mehreren Themen und da jeweils unsere drei Top 5s. Und wir fangen dieses Mal mit Science Fiction an. Aber bevor wir dazu kommen, kommen natürlich wie immer die Medien. Und da habe ich Netflix geguckt. Allerdings überhaupt gar nichts Science Fiction-mäßiges, sondern ich habe gesehen Die Bande aus der Baker Street. Auf Englisch The Irregulars. Und es geht eben auch um die aus den Sherlock Holmes Romanen und Kurzgeschichten bekannten Baker Street Irregulars. Allerdings anders, als man das aus den Büchern von Conan Doyle kennt. Das sind nämlich in der Serie zwar auch Teenager, und zwar die Geschwister Beatrice und Jesse. Dann Billy, der tatsächlich auch bei Conan Doyle vorkommt, und Spike. Später kommt noch ein Leopold dazu, der, was die anderen allerdings nicht wissen zunächst, der Sohn von Königin Victoria ist. Und Leopold, den gibt es tatsächlich. Ja, Beatrice und Jesse sind Waisen und Jesse hat immer wieder Albträume, in denen sie irgendwie irgendwelchen dunklen Katakomben verfolgt wird von irgendwelchen, ja, nicht Monstern, sowas Zombie-mäßiges, was aber kein Zombie ist, aber so monströse Menschen halt eben. Und wie sich in der Folge rausstellt, kann sie durch die Berührung eines Menschen in dessen Erinnerungen eintauchen und dort auch mit ihm kommunizieren. Und dann stoßen sie auf seltsame Begebenheiten und treffen auf einen Dr. Watson, der aus den Sherlock Holmes Romanen bekannt ist und der auch eine Detektei zusammen mit einem gewissen Sherlock Holmes betreibt. Und dieser Dr. Watson gibt der Gruppe dann immer wieder irgendwelche Aufträge, und zwar sollen sie irgendwelche übersinnlichen Fälle lösen. Und das Ganze hat auch noch einen Twist. Es kommt nachher dann doch noch Sherlock Holmes vor, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Ursprünglich war auch noch eine zweite Staffel geplant, aber Netflix hat im Moment gerade offensichtlich die Cancelitis, denn die zweite Staffel wurde auch gleich wieder abgesagt, wie auch für Glow. Und das letzte Mal habe ich noch, glaube ich, gesagt, dass es eine zweite Staffel für Jupiter's Legacy geben sollte. Die gibt es auch nicht mehr. Dark Crystal gibt es auch keine zweite Staffel von. Altered Carbon gibt es auch keine weitere Staffel mehr von. Was Netflix da gerade macht, erschließt sich mir nicht, weil die Serie ist erstens gar nicht so schlecht von der Kritik und auch von den Zuschauern aufgenommen worden. Und auch ich war, obwohl ich bei der ersten Folge erst gedacht habe, boah, das ist mir ein bisschen zu viel Teenie-Gedöns. Aber habe es dann doch noch irgendwie weitergeguckt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Also, das ist eigentlich eine sehr solide Horror-Schrägstrich-Mystery-Schrägstrich-Teenage-Coming-of-Age, hast du nicht gesehen, Serie. Und die macht durchaus Spaß. Also, die Schauspieler sind alle relativ unbekannt. Also, es sind halt so Jungschauspieler. Aber die machen ihre Sache echt gut. Und ich mag ja sowieso irgendwelche Serien, die im viktorianischen Zeitalter spielen, also so Ende des 19. Jahrhunderts. Und von daher ist es auch wirklich ganz gut gemacht. Spielt halt alles so im East End, wo eben diese Irregulars in einem Keller hausen. Und das ist schon cool dargestellt, also schon ordentlich Schauwerte. Also die Kostüme sind gut und auch, sagen wir mal, so diese East End-Atmosphäre mit irgendwie, ja, jeder hat eine Hackfresse und alle sind irgendwie ziemlich schräg drauf. Und die mysteriösen Fälle, die sind eigentlich auch ganz gut, die Tricks sind gut. Also von da kann ich echt nur sagen, Bande aus der Baker Street kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist eine nette Serie, hat 8 Folgen und nun ja, es wird keine weiteren mehr geben. Und von daher hat es ja auch was Schönes, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich diese Serie endlich mal abgeschlossen und damit ist man fertig, obwohl ich mir eigentlich schon gewünscht hätte, dass man da eine zweite Staffel gemacht hätte. Das Schöne dabei ist, man hat zwar einen übergreifenden Plot-Arc, der auch zum Schluss relativ heftig kulminiert. Also es ist ein ziemlich, boah, opulenter Showdown. Aber man hat immer noch so irgendwie das Monster der Woche. Und das finde ich persönlich ja ganz gut. Und von daher war ich wirklich sehr angetan von der Serie. Hat mir wirklich gefallen. Und die war eigentlich auch, was so die Zuschauerzahlen angeht, ist, glaube ich, sogar besser gelaufen als Falcon and the Winter Soldier bei Disney Plus, was ja im Moment eigentlich so der große heiße Scheiß sein sollte bei Disney. Und von da kann ich es wirklich nicht verstehen, dass Netflix die Serie abgesetzt hat. Also, während man vielleicht ja noch irgendwie bei Glow sagen könnte, wow, haben vielleicht nicht ganz so viel, war zwar eine super Serie, aber haben vielleicht nicht ganz so viele Leute geguckt, dass es da wirklich an den Zuschauerzahlen gelegen hat, kann ich mir das eigentlich bei Die Bande aus der Baker Street nicht wirklich vorstellen. Bin mal gespannt, ob vielleicht doch nochmal irgendwann, ob das wirklich nur Corona-bedingt war, dass sie gesagt haben, okay, wir können die im Moment nicht drehen. Aber es kommt ja immer wieder was Neues. Im Moment auch trotz Corona bei Netflix. Also Jupiter's Legacy ist ja auch offensichtlich während Corona gedreht worden. Ich kann es nicht verstehen. Aber jedenfalls die erste Staffel sollte man gucken. Die ist gut. Was ein bisschen seltsam ist, das ist, ja, wir haben halt im Moment, Diversity ist ganz, 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 ganz wichtig. Und deswegen ist irgendwie das viktorianische London offensichtlich zur Hälfte von schwarzen oder asiatischen Leuten bevölkert. Und ja, die müssen natürlich auch irgendwie alle irgendwie zum Teil zumindest queer sein. Also Dr. Watson ist zum Beispiel ein Schwarzer, was einem erst ein bisschen seltsam vorkommt, aber es ist halt eben, ja, offensichtlich muss man es heute oder meint man es machen zu müssen. Schlecht ist es jetzt nicht, es ist nicht wirklich schlimm, dass man sagt, oh, das ist aber nicht mein Dr. Watson, weil das ist sowieso nicht der Original Dr. Watson. Aber ja, es hat halt schon so ein bisschen so aufgesetzte Wokeness, finde ich ja immer so ein bisschen. Ich mag es halt nicht, wenn ich erzogen werden soll. Mal so. Aber trotz allem, gucken die Bande aus der Baker Street bei Netflix.
Hat es denn ein vernünftiges Ende, wenn man es jetzt nur die eine Staffel guckt?
Ja.
Also weil ich hasse es ja, wenn ich jetzt eine Serie gucke und dann wird sie frühzeitig abgesetzt und dann ist eigentlich noch alles offen und eigentlich ist es schon eindeutig, dass da noch was kommen musste.
Ja.
Und das fehlt jetzt dann einfach, das fände ich dann eher...
Ja, also das ist nicht das Problem. Im Gegenteil, eigentlich hätte man sagen können, dass die erste Staffel so ein bisschen so aussah, als wäre sie tatsächlich nur als eine Staffel geplant gewesen. Weil die hat ein sehr abschließendes Ende. Also anders als zum Beispiel Jupiter's Legacy, was ein ziemlich offenes Ende hat. Aber das ist hier echt nicht das Problem. Also von daher, guck das! So. Jetzt hat Dominik einen Film gesehen. Haha.
Den Sebi mal wieder 2 Jahre vor mir geguckt hat, weil ich warte ja immer, bis es auf Netflix ist. Ich habe den Joker-Film gesehen von 2019, wo es halt um Arthur Fleck geht, der mit seiner Mutter in so einem alten, schäbigen Apartment lebt und eben eine psychische Macke hat, in der er in Stresssituationen immer hysterisch lachen muss, also auch wenn es total unpassend ist und eigentlich eher ernst sein müsste, muss er dann eben so ein hysterisches Lachen abgeben und das bringt ihm immer wieder Probleme ein. Dadurch verliert er dann auch mit der Zeit seinen Job, wobei das halt auch damit zusammenhängt, dass er sich eine Pistole andrehen lässt, nachdem er einmal verprügelt wurde von so ein paar Punks und die dann auch noch mit ins Kinderkrankenhaus nimmt. Nicht so der intelligenteste Zug.
Ja, jeder und hat Ideen, manche sind besser, andere nicht.
Das ist nicht so gut, ne? Ja. Und im Zuge der Geschichte bekommt er immer mehr Rückschläge, indem er dann mal auftritt. Also er möchte Stand-up-Comedy machen, tritt dann auf und er schaut jeden Abend mit seiner Mutter so einen Filmhost, Murray Franklin, so einen Comedy-Host. Und der hat einen Clip von ihm da dort gesehen und macht sich dann über ihn lustig. Dann verliert er eben, wie gesagt, seinen Job durch die Pistole und muss dann eben auch feststellen, also dann bekommt er kurzzeitig von seiner Mutter die Idee, dass er eigentlich der Sohn von Thomas Wayne, der Sohn von Thomas Wayne sein könnte, also dem Vater von Bruce Wayne, alias Batman, um dann festzustellen, dass seine Mutter wohl doch einfach sich das nur ausgedacht hat, weil sie selber psychische Schäden hat. Zumindest steht das so, also wird es ihm so gesagt von Thomas Wayne und dem Butler und auch in der Akte in der Psychiatrie sieht es so danach aus. Wobei ich finde, das ist mit der größte Plothole, den meiner Meinung nach diese Geschichte hat, weil in der Akte steht halt drin, dass er misshandelt wurde und wahrscheinlich deswegen seine ganzen psychischen Probleme hat. Dann ist die Frage, weswegen wurde er dann nicht irgendwann mal von seiner Mutter weggenommen, vor allem da sie ihn angeblich auch nur adoptiert hat, also noch nicht mal seine richtige Mutter ist. Naja, wie dem auch sei, er wird eben dementsprechend mit der Zeit immer verrückter, weil ihm die Gesellschaft immer mehr tritt und erlangt erst dann Macht, als er diese Pistole, die er mal bekommen hat, dann auch einsetzt, als er wieder verprügelt wird von irgendwelchen Yuppies und danach erst wegläuft, nachdem er sie umgebracht hat und dann halt sich quasi in dieser Macht dann doch fühlt und dann zum ersten Mal so ein bisschen erstmal am Unbehagen anfängt zu tanzen, bevor er es dann zu dieser Szene, die man glaube ich im Trailer auch gesehen hat, wo er auf dieser Treppe dann so voll in seinem Flow wird am Tanzen ist. Ja, ich fand den Film recht cool. Es ist halt eher so ein Psychodrama als jetzt ein Batman-Joker-Film, finde ich. Aber ich finde, es ist sehr gut geschauspielert. Die Story fand ich auch durchgehend interessant. Also ich habe mich jetzt die gesamten 2 Stunden nicht gelangweilt. Und also ich kann dem Film empfehlen. Ich glaube, Sebi war damals nicht ganz so begeistert.
Nee, für mich hat er so ein... Wie soll ich sagen... Schauspielerisch gebe ich dir recht, sehr gut, sehr umgesetzt, sehr eindringlich. Also da kommt ganz viel Emotion rüber, ist auch von, ich glaube, Joaquin Phoenix ist doch da ja, der Joker-Darsteller. Ist wirklich richtig, richtig gut umgesetzt. Aber ich hatte phasenweise einfach massiv den Drang, als ich im Kino saß, irgendwie zu meiner Netflix- oder Amazon Prime-Fernbedienung zu greifen und vorzuspulen. Weil mir dieses atmosphärische Aufbauen einfach zu lange gedauert hat. Bei manchen Stellen dachte ich mir so, Alter, was passiert denn hier jetzt? Machst du jetzt noch irgendwas? Machst du nix? Sowas auszuhalten ist mir doch schon sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Und dann habe ich immer gesagt, naja, okay, also ich gucke mir an, aber ich werde mir wahrscheinlich kein zweites Mal mehr angucken. Also zumindest nicht so schnell, da brauche ich noch eine Zeit für. Und wenn, dann nur zu Hause, wo ich vorspulen kann.
Also ich fand es war eigentlich, also für mich hat er ein ganz gutes Pacing, was jetzt so den Wechsel zwischen ruhigeren Story-Szenen anging und dann halt wieder diese, in Anführungszeichen, Action-Szenen, wenn er dann mal wieder verprügelt wird, wenn er dann die Yuppies erschießt, wenn irgendwas in seinem Leben passiert, wo dann Action reinkommt.
Das ist natürlich auch als Stilmittel ganz gut umgesetzt. Es ist halt nur einfach nicht meins.
Ja. Und man muss halt ja generell sagen, der Film ist auch sehr ambivalent, ne? Also man weiß halt, man sieht den Film eben aus dem Joker-Sicht und man weiß eben, der Joker hat einen Tick und deswegen weiß man immer nie genau, was wahr ist und was nicht wahr ist.
Definitiv,
wo man hinterher eine ziemlich klare Auflösung von bekommt, was nicht wahr war. Er fängt im Film eine Beziehung mit der Nachbarin an, die mit der Zeit recht gut verläuft, um dann hinterher festzustellen, eigentlich hat er sich das alles nur vorgestellt. Also das kam alles nur in seiner Fantasie vor, weil er irgendwann, als es ihm ganz schlecht geht, in die offene Wohnung von ihr eindringt und sie dann komplett entsetzt ist, dass er dort ist und ihn noch nicht mit seinem Vornamen oder mit seinem Namen anspricht, sondern du bist doch dieser komische Typ vom Ende des Flurs, vom anderen Ende des Flurs, ne? Also das heißt, man erkennt dann sehr eindeutig, dass das nur Fantasie war, was jetzt ansonsten immer Fantasie ist, ist halt Interpretationssache, weil auch die Endszene so ein bisschen wie die Anfangsszene gemacht oder wie die Zwischenszenen bei der anderen Psychiaterin ist, gemacht ist, ob das vielleicht der gesamte Film genommen nur in seinem Kopf war oder eine Retrospektive davon ist.
Ja. Ist schwierig. Es ist schwierig. Ich finde aber auch das offene Ende eigentlich ganz gut. Moment. Boah, schnell das Mikro stumm schalten, wenn du niest. Ich finde es eigentlich ganz gut. Aber wie schon gesagt, es sind mir persönlich einfach zu viele Elemente drin. Und wie du schon sagtest, gerade eben, Dominik, dieser Plot-Twist, beziehungsweise dieser Fail, dass er misshandelt wurde, unter anderem von seiner Mutter und ständig dahin geht, das sind so mehrere Widersprüchlichkeiten. Das Schlimme ist aber tatsächlich, dass viele seiner Passagen, in dem Film meine ich jetzt, tatsächlich möglich sind in den USA. Also, dass man das durchaus zutraut, dass da jemand eben diese Form der Störung innehat und dann zum Clown in der Kinderklinik berufen wird, also dass er da arbeiten soll. Und das halte ich leider für möglich. Und das ist eben, was dem Ganzen nochmal so diesen Touch von persönlichem Drama gibt, finde ich.
Ja, oder auch selbst, dass dann hinterher das System wieder versagt und dann nicht ihm von der Mutter wegnimmt, ne? Obwohl es eindeutig der Fall sein müsste, also dass er von der Mutter weg muss, egal ob, man könnte ja jetzt auch interpretieren, dass Thomas Wayne, also dass er wirklich der Sohn von Thomas Wayne ist und nur Thomas Wayne seine Macht eingesetzt hat, um die Akte zu fälschen, aber selbst dann müssten ja eigentlich das Jugendamt da zwischengehen und ja, nach den Akten her müsste er da weg, aber man kann trotzdem ja quasi in so einer kaputten Gesellschaft annehmen, dass sie das dann doch aus irgendwelchen Gründen nicht machen, weil sich dann doch wieder keiner drum kümmert.
Ja.
Und so weiter. Okay. Ja. Und gut, aber für mich war es, wie gesagt, ich fand den Film unterhaltsam. Und
gut. Also ich halte ja nach wie vor den Joker für den, ja, ich sag mal, überschätztesten Super-Schurken schlechthin. Und ich finde, ja, dieses, oh ja, er ist halt wahnsinnig, ne? Das finde ich auch mal eine sehr dürftige Ausrede für Motivation. Und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich die Origin-Story im Comic, die halt eben sich darum dreht, warum Joker Batman hasst, nämlich weil er ihn quasi in diesen in diesen Säurekanister getrieben hat.
Ja, ja, finde ich auch besser.
Das macht zumindest im Comic mehr Sinn. Und dieses verzweifelte, oh, wir wollen dem Joker jetzt mehr Tiefe geben, weil die ganzen DC-Fanboys halt den Joker so sehr mögen und ja, sehr enttäuscht vom Joker in Suicide Squad 1 waren. Das scheint mir dann doch ein bisschen, naja.
Aber ich hatte ja mal irgendwann mal gelesen, dass es ja eigentlich gar keine direkte Joker-Story ursprünglich sein sollte, sondern einfach nur die Story von jemandem, der von der Gesellschaft vernachlässigt wird und dann irgendwann und dann halt dadurch in den Wahnsinn verfällt und immer wieder getreten wird. Und das halt eben später dann, als das Drehbuch dann weiter entstanden ist, ja, oh, das könnte eigentlich, wäre das auch eine gute Erklärung für den Joker. Und das halt dann im Grunde genommen nachträglich dann darauf bezogen wurde.
Ja, wobei man ja sagen muss, es gibt ja eine Erklärung für den Joker. Sie ist nicht, also weil der Joker einfach nicht so besonders gut ist, also wenn man in den 50er Jahren war es vielleicht eine gute Erklärung. Heute ist es das nicht mehr. Aber von daher könnte ich mir sogar durchaus vorstellen, dass das so war. Dass die gesagt haben, oh, wir haben voll Beef gekriegt wegen der Joker-Darstellung in Suicide Squad und jetzt lass uns mal eben schnell so ein bisschen für die Fanberuhigung einen Joker-Film machen. Was haben wir denn da noch an Plot, den wir verfilmen können? Oh ja, nehmen wir den doch. Kommt zwar auch kein... Batman kommt nicht drin vor, ne?
Nee. Nicht direkt, also er ist ja noch nur als Bruce Wayne als Kind halt, ne?
Ja. Und das würde ich sagen, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also zumindest in den Comics ist der Joker halt eben tatsächlich ausschließlich der Antagonist von Batman. Und das sagt er ja auch immer wieder. So in der Methode, du bist ohne mich nichts und ich bin ohne dich nichts. Wir brauchen uns einfach notwendiger.
Also das war es dann auch in dem Heath Ledger Joker.
Ja. Ja, grandios umgesetzt übrigens, finde ich immer noch mein persönlicher Lieblingsjoker.
Also von daher, ja, mei, gut. Also ein anderer DC-Film. Mal
Du bist ja sowieso nicht der DC-Fan, von daher, talking to the wrong audience.
Ja, das stimmt ja auch so gar nicht. Ich mag ja schon einige DC-Helden. Zum Beispiel John Constantine. Wobei man da auch sagen muss, war halt eben die Verfilmung hier mit, ach, wie heißt der denn nochmal gleich? Ach, hier der Mann mit nur einem Gesichtsausdruck.
Ach, ja, Keanu Reeves.
Ja, ja, genau. Keanu. Das war keine gute Verfilmung, aber die Serie war gut. Also die Constantine-Serie. Constantine ist auch als Comic richtig gut. Aber gut, ja, die DC-Comics. Obwohl ich als Kind durchaus Batman gemocht habe. Aber heute, ja. Allerdings die Videospiele Batman, die fand ich ganz gut. Von daher, ich bin gar nicht so ein DC-Hasser. DC macht halt nur ziemlich viel Mist kinomäßig. Ich meine, ich sag nur Aquaman.
Und das war noch einer der besseren Filme.
Das mag durchaus sein, aber ey, Aquaman. Ja? Ich meine, den mochte doch schon als Comicheld keiner. Da hat doch wirklich keiner nachgerufen, dass man endlich mal... Das war doch sogar bei The Big Bang Theory. Da hat sich doch Raj ganz fürchterlich darüber aufgeregt, dass er Aquaman spielen musste. Mit seinem Seepferdchen.
Ja, da war was, ja.
Und jetzt ja, der letzte Wonder Woman 1984 soll ja auch nicht so gut gewesen sein. Also da hatte man, glaube ich, auch relativ viel von erhofft.
Hat sehr gemixte Kritiken bekommen, ja. Dann während der erste Film ja noch recht positive Kritiken bekommen hat, nur am Ende so ein bisschen in den Unrealismus gefallen ist und deswegen, oder was heißt Unrealismus, ne, das sind Superheldenfilme.
Ja, ja. Und jetzt macht man ja auch, beziehungsweise, ne, Harley Quinn, zwei Scheißfilme mit Suicide Squad und Birds of Prey, aber jetzt macht man noch einen dritten, weil jetzt kommt Suicide Squad 2 demnächst.
Ich bin gespannt. Wenn die Kinos wieder auf sind, kann man ja mal abwarten.
Ja.
Birds of Prey habe ich aber noch nicht gesehen.
Ja, ich glaube, brauchst du auch
nicht. Der kommt ja vielleicht irgendwann auch nochmal auf Netflix dann. Ja. Kann ich da aber wieder drüber reden.
Falls ihr Inspiration für einen lustigen Film braucht mit Action-Genre, kann ich euch einen Tipp geben. Ich habe bei Amazon Prime einen Zufallsfund gemacht, und zwar Boss Level. Boss Level ist eine Neuerscheinung, die tatsächlich erst seit April 2021 erschienen ist, kam nicht wie geplant im Kino raus, sondern direkt auf Blu-ray oder DVD und unter anderem aktuell kostenfrei bei Amazon Prime. Es handelt sich dabei um einen Actionfilm, der circa 100 Minuten lang geht und eine FSK 16 Wertung hat. Hauptdarsteller ist Frank Grillo, den kennt man vielleicht aus The Purge oder Guardians of the Galaxy hat er auch mitgespielt. Es ist eigentlich ein recht bekannter Action-Darsteller als Nebendarsteller. Also es scheint tatsächlich jetzt seine erste große Hauptrolle zu sein. Und da sind auch andere ganz, ganz brauchbare Charaktere dabei, wie Naomi Watts oder ganz bekannt auch der... Ach, wie heißt er nochmal? Verfluchte Axt.
Super bekannt.
Ja, danke, Mel Gibson. Ja, ich habe gerade noch danach...
Bekannt, geguckt. Aber nicht ganz unumstritten.
Nee, ich habe tatsächlich noch geguckt, Mel Gibson, wie alt er ist und wie alt sein Synchronsprecher ist und ob die beiden annähernd gleich alt sind. Und nein, Mel Gibsons Synchronsprecher ist 9 Jahre älter. Ja, was soll ich sagen zum Film Boss Level? Es ist eine sehr unterhaltsame Variante von Täglich grüßt das Murmeltier. Roy Pulver, der Hauptcharakter, gespielt von Frank Grillo, ein ehemaliger Delta Force-Soldat, hat eine Ex-Frau, wie das oft bei Soldatenfilmen in den USA so der Fall zu sein scheint. Und diese Ex-Frau arbeitet in einem Labor und macht irgendetwas mit ihm. Und das versteht er am Anfang überhaupt nicht. Denn der Anfang startet quasi jedes Mal so. Er liegt im Bett mit einer wunderschönen Frau und jemand möchte ihn umbringen. Das ist meistens als allererstes am Tag ein Verbrecher, der mehrere Messer und Macheten bei sich führt und ihn halt dementsprechend in kleine Stücke zerhacken möchte. Und Roy hat das Problem, oder was heißt das Problem, eher das Phänomen, dass er immer, wenn er stirbt, in dieser Zeitschleife erneut erwacht und der Tag beginnt wieder. Die Augen gehen auf, er ist in den Armen dieser Frau und der Typ mit der Machete kommt an. Jetzt ist es so, wie bei den meisten Filmen mit diesem täglich grüßt das Murmeltier-Charakter, dass die Protagonisten ihre eigenen Methoden entwickeln. So ist er irgendwann tatsächlich schon so gekonnt, dass er die Hände gar nicht mehr benötigt, um diesen Widersacher umzubringen, weil der zweite Killer, der auf ihn angesetzt wird, mit einem Hubschrauber vorm Apartment landet und diese riesige 6- oder 8-läufige Gatling-Gun nimmt und das halbe Apartment zersäbelt. Und es dauert ungefähr 100 oder 200 Tode, bis er langsam, aber sicher auf die Spur kommt, was er überhaupt machen muss, um aus dieser Zeitschleife wieder rauszukommen. Dabei sind viele sehr kuriose Tode mit dabei. Es hat so ein bisschen was von Deadpool, mit dem Unterschied, dass er halt dann quasi immer wieder zack, sofort auf Reset kommt. Er macht ein bisschen was Emotionales, indem er an der Beziehung zu seinem Sohn arbeitet. Er macht was Romantisches, indem er die ein oder andere Frau verführt. Er experimentiert einfach mal mit Dingen. Er lernt diverse Tätigkeiten und, und. Und irgendwann kommt er dann quasi zum sogenannten Boss-Level, wo er dann gegen den Endgegner, dargestellt von mir kurzzeitig entfallenen Darsteller Mel Gibson, eben den finalen Kampf antritt. Und was ich sehr angenehm finde, er durchbricht nicht die vierte Wand, also er spricht nicht direkt mit dem Zuschauer, aber seine Gedanken sind häufig zu hören, wo er dann immer sagt, warte mal, ich habe noch nie länger gelebt als 12.47 Uhr, das, was jetzt gerade passiert, ist neu. Jetzt muss ich zuhören, jetzt muss ich aufpassen. Und es ist, ich habe echt gelacht, also ich habe wirklich gelacht. Es ist keine reine Action-Comedy, aber man muss auch schon ein bisschen aufpassen, um zu verstehen, warum ist er jetzt gerade da, wo er ist. Und ich kann es echt empfehlen. Also ich fand den richtig gut. Es ist jetzt kein Must-Have. Man könnte auch noch ein bisschen am Plot feilen. Aber so viele skurrile Momente, wo er dann ich will nicht zu viel spoilern, aber irgendwann findet er zum Beispiel heraus, dass er mehrfach mit Hitlers Pistole getötet wurde. Oder er findet andere Dinge heraus über die Killer, die ihn jagen, wo er dann auch einfach mal so Sachen einstreut. Aha, ich weiß, du kommst aus XY, da gibt es Z. Und es ist einfach manchmal sehr, sehr lustig. Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Ist eine wirkliche Filmempfehlung. Wenn ihr mal 100 Minuten Spaß haben wollt, so einer ganz klassischen Action-Hau-drauf-Manier mit kuriosen Todesarten. Denn er beginnt auch irgendwann aktiv sein Dasein zu nutzen. Wenn es dann eben heißt, naja gut, du weißt ja, jedes Mal, wenn du stirbst, wachst du hier wieder auf. Dann kannst du ja halt auch mal andere Dinge machen. Und so beginnt er halt irgendwann tatsächlich aktiv die ganzen Killer zu töten, bevor sie ihn töten. Und dann passiert wieder irgendwas Schlimmes und alle gehen drauf. Und manche Sachen sind echt richtig, richtig kurios. Weil natürlich nicht jeder seiner Pläne, die Welt zu retten und diese Zeitschleife zu durchbrechen, auf Anhieb funktioniert. Und an manchen Dingen denke ich mir, aber dieser Tod ist echt unterhaltsam. Okay. Ja, ich kann es nur empfehlen. Also es erinnerte mich vom Genre her tatsächlich sehr an Live, Die, Repeat. Das ist ja von dem nur zwei Gesichtsausdrücke hier mit Tom Cruise. Und der sich ja auch häufiger dann verletzt hat und seine Hauptdarstellercharakterin dann immer ihn umbringt, damit er wieder neu startet. Dann jedes Mal darum wimmert, nein, ich habe mir nur das Bein gebrochen, es geht noch, pump. Und ähnliche Situationen gibt es halt hier in diesem Film auch.
Ah, okay.
Ja, also wer gerade Prime hat, schaut euch Boss Level an. Blut spritzt, Knochen fliegen, vorprogrammiert.
Okay. Ja, ich habe gelesen und zwar den von mir sehr geliebten Mike Mignola, von dem mittlerweile jeden Monat ein neuer Omnibus rauskommt, auf Englisch. Das heißt, die ganzen Hellboy- und Konsortengeschichten, die kommen halt alle als Hefte raus und werden dann irgendwann mal als Trade Paperbacks zusammengefasst in einzelne Storylines und ja, jetzt geht halt Dark Horse hin und fasst diese Trade Paperbacks dann wiederum alle zusammen in Omnibusse. Das ist bei Hellboy, die gibt es mittlerweile alle schon als Omnibus und BPRD, also quasi die Organisation, für die Hellboy arbeitet, das Bureau for Paranormal Research and Defense. Die gibt es auch mittlerweile fast alle als Omnibus, beziehungsweise erstmal dieses War of Frogs. Und jetzt gibt es auch Hell on Earth als Omnibus und soll jetzt auch diesen Monat ist schon rausgekommen, die Sachen aus den 50er Jahren. Und dieses Hellboy Universe, The Secret Histories, was ich gelesen habe, enthält halt drei Handlungsstränge, die ja irgendwie so neben der Handlung laufen. Das eine ist Rasputin, was in den ersten Hellboy-Geschichten so der Hauptantagonist von Hellboy ist. Das ist eben der russische, ja, was war er? Priester, Prophet,
Berater des Königs,
und Lover of the Russian Queen. Ne? Ra, ra, Rasputin, Lover of the Russian Queen. Und so weiter. Der sich ja mit den Nazis zusammengetan hat, um eben Ragnarök auf die Erde zu beschwören. Und wie er diese Beschwörungsformel erhält, das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist so ein bisschen die Origin-Story von Sledgehammer. Sledgehammer ist im Prinzip eine Art, ja.
War das nicht dieser Polizist, der Nein. immer mit seiner Waffe Susi gesprochen hat?
Nein, aber es ist was ganz anderes. Sledgehammer ist einfach nur eine Rüstung, die ursprünglich mal von einem Soldaten angezogen oder angehabt wurde. Der ist dann aber gestorben und seitdem wird sie eigentlich nur noch von irgendwelchen Seelen bevölkert. Und ja, das ist jetzt da drin so ein bisschen die Origin Story, beziehungsweise Geschichten von dieser Sledgehammer-Rüstung im Zweiten Weltkrieg. Das ist ganz cool. Das ist ordentlich Action. Aber das ist halt auch wirklich nur was für Leute, die nicht nur Hellboy gelesen haben und kennen, sondern eben auch die ganzen BPRD-Geschichten, weil da kommt Sledgehammer nachher nochmal drin vor. Und die beste Geschichte da drin, meines Erachtens, das ist die Geschichte des Visitors. Es gibt eine Szene in der Hellboy-Geschichte um den Conqueror War, wo Hellboy da irgendwie eine Wand aufbricht und da liegt ein toter Alien. Von dem kriegt er dann auch was. Und das ist eigentlich nur so zwei Bilder. Und das ist eigentlich im Prinzip die Hintergrundgeschichte, wie es zu dieser Szene oder diesen zwei Bildern kommt, die dann auch tatsächlich in dieser Geschichte nochmal vorkommen. Und der Visitor ist halt ein Außerirdischer, der ursprünglich Hellboy umbringen sollte, als er noch ein Kind war, das dann aber nicht tut und dann aber notgedrungen auf der Erde bleiben muss und was er da erlebt und wie er quasi immer im Hintergrund agiert und zwar auch im Hintergrund gerade der Hellboy-Comics, das ist schon ganz witzig. Und es ist eine sehr, sehr warmherzige Geschichte, muss man tatsächlich sagen. Ich fand die wirklich sehr gut. Sie ist ein bisschen seltsam gezeichnet, aber gut, wir sprechen hier von Hellboy. Der ist ja immer so ein bisschen anders gezeichnet als andere Comics. Ich fand das super, diesen Omnibus. Allerdings muss man tatsächlich sagen, der ist echt nix, wo man Hellboy mit anfangen sollte, sondern das ist wirklich nur was für Leute, die fast alles von Hellboy gelesen haben. Sonst bringt einem das wirklich wenig. Und dann kommt man da auch nicht rein. Also so für sich genommen, ich will nicht sagen, sind die Geschichten nicht gut. Da sind sie schon, aber da gibt es bedeutend Besseres. Also von daher ist was für Fans. Alle anderen fangen vielleicht einfach mal mit den normalen Hellboy-Omnibussen an. Ja, das war's.
Ich habe noch nie was von Hellboy gelesen, gesehen. Ich habe die Filme alle nicht.
Echt nicht? Hast du noch niemals die Filme gesehen?
Nee. Kunstbanausen hier.
Ja, also Hellboy ist schon wirklich gut. Also ich finde ja auch nicht die Filme alle gut. Also ich finde den zweiten Film von, wer war das? Guillermo del Toro, meine ich, ne? Ja. Also dieses mit der Goldenen Armee, den fand ich richtig scheiße. Den ersten fand ich okay. Und ich fand, obwohl der total gefloppt ist und in der Kritik total zerrissen worden ist, ich fand eigentlich den dritten Film, glaube ich, am besten sogar mittlerweile. Er hat auch seine Schwierigkeiten, aber immerhin kommt Baba Yaga drin vor. Von daher, also Hellboy, so ist das Beste. Aber ich finde, bei Hellboy muss man echt die Comics lesen. Und vielleicht auch noch das Brettspiel spielen.
Tja, wie gesagt, alles nicht gemacht.
Okay.
Gut.
Aber nicht nur Rasputin wollte Ragnarök beschwören. Sebi.
Oh ja. Das war ein absoluter Reinfall. Alter Schwede, war das Kacke. Ich habe mir tatsächlich bei einem anderen Anbieter, also sprich nicht bei Prime, sondern bei Netflix, die neue Serie Record of Ragnarok angeschaut, beziehungsweise Ragnarök, wie es ja eigentlich im skandinavischen Raum heißt. Dabei handelt es sich um eine japanische Manga-Adaption, die seit Juni 2021 auf Netflix zu sehen ist. Was soll ich sagen? Alter Schwede, ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich möchte. Von der Idee her fand ich es schön. Episode 1 ist auch noch halbwegs erträglich, aber dann geht es steil bergab. Einfach das Thema ist grauenhaft. Das ganze Thema ist grauenhaft. Es fängt, also von zeichnerischen her finde ich es gut. Das gefällt mir tatsächlich auch dieser Stil und das Ganze drumherum. Aber, naja. Was passiert? Es gibt eine Abstimmung, wie alle 1000 Jahre unter den Göttern, in der entschieden werden soll, ob die menschliche Rasse ein weiteres Jahrtausend die Erde bevölkern darf oder nicht. Und in dieser Abstimmung fällt es zu Ungunsten der Menschen aus, was streng genommen eine direkte Auslöschung und eine Art Neustart für die Erde bedeutet, mit der Argumentation, die führen Krieg, die vernichten den Planeten, die behandeln sich nicht gut, bla bla blub. Dann kommt aber Brunhilde, die älteste der Walküren, und sagt, ey Leute, das ist so nicht in Ordnung. Also eigentlich sind die ja jetzt schon eine ganze Weile hier auf dem Planeten und ja, die haben so ihre Fehler, aber wie wäre es denn, wenn wir eine Art ja, Street Fighter Showdown-Kampf machen? In einer Arena immer ein Gott gegen einen Menschen und wir gucken dann am Ende, wer die meisten Siege einheimgefahren hat, ob die Erde vernichtet wird oder ihr vielleicht euer Veto noch ändern möchtet. Bis dahin fand ich es noch ganz cool. Da dachte ich mir, okay, mal schauen, was da so kommt. Und dann ging es los. Als erstes Kontrahentenduo traten gegeneinander an der Sohn des Göttervaters Zeus, also sprich Thor, mit seinem Hammer.
Aber der heißt Odin, oder?
Wer, Odin?
Mhm. Der Göttervater.
Der Göttervater ist Odin. Ich weiß nicht, ob Odin oder Zeus. Einer von den beiden ist auf jeden Fall...
Zeus ist der Griechen.
Ah, entschuldige, ja. Das ist halt das Nächste. Der schmeißt alle durcheinander. Also das ist mega anstrengend. Als Krieger sind genannt Adam. Aus Adam und Eva. Dann irgendwelche großen japanischen und chinesischen Feldherren. Der Glöckner von Notre Dame, es ist ein Buddha, Jack the Ripper, Poseidon, Herakles, Ares, Shiva, Odin, Loki, Heimdall, Anubis, Apollo, sogar Beelzebub treten dabei auf. Ich dachte mir so, okay, es könnte cool werden. Nee, Leute, ist es nicht. Es ist echt... Kacke. Also ich habe es beim Einschlafen geguckt, ich bin bei Episode 3 eingepennt, bin dann bei Episode 4 wach geworden und als ich dann gesehen habe, wie Adam von Adam und Eva gegen, ich glaube, Zeus antritt, dachte ich mir so, oh, was ein Kack. Also das ist wirklich ganz, ganz grauenhaft. Ich fand es furchtbar. Es ist schön gezeichnet, es ist auch gut animiert, aber die Handlung ist einfach nur furchtbar.
Okay.
Ja.
Hat das was zu tun mit dieser auch bei Netflix erhältlichen Realverfilmung Ragnarök?
Nee, nicht wirklich. Also da habe ich die erste Staffel ja geguckt, wo ich mir dachte, okay, gibt Besseres. Ne? Also ich fand es jetzt nicht so pralle. Ist eine schöne Idee, aber ich bin da auch kein Fan von. Werde ich auch nicht. Also die zweite werde ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken. Oder nur, wenn ich tatsächlich Netflix durchhabe, weil wir mal wieder im Lockdown sitzen.
Okay, Delta-Variante.
Ja, wahrscheinlich. Ja, die kommt jetzt als nächstes. Ja, mal schauen. Also von mir ganz klar keine Filmempfehlung dafür. Guckt lieber irgendwas anderes. Egal was, es kann fast nur besser werden.
Okay. Ja, gut. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar unsere Themen. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil permanent in irgendwelchen Brettspielgruppen auf Facebook oder wo auch immer irgendwann irgendjemand kommt und die Frage hat, also wir spielen total gerne Science Fiction, Fantasy, keine Ahnung was. Was sollen wir da spielen? Und weil ich denke mir mal, ist eigentlich doof, wenn man dann immer was hinschreiben muss, weil es macht Arbeit, viel einfacher wäre verlinken. Und deswegen kam mir die Idee, wir machen jetzt zu jedem Thema 3 Top 5s. Die sind dann auch ausreichend divers. Und dann kann ich einfach sagen, ja, hör's dir an. Und verlinken. Und Von daher werden wir jetzt in der Folge mehrere, drei Top 5s haben. Angefangen jetzt dieses Mal mit Science Fiction, dann glaube ich Fantasy, was weiß ich, Krimi,
Superhelden Horror. Wolltest du noch? Hm? Superhelden.
Superhelden. Und Horror, da könnt ihr euch unsere zwei letzten Halloween-Folgen anhören. Da haben wir das nämlich schon verwurstet. Und ja, wir fangen dann diesmal mit Science Fiction an. Ja, dann würde ich mal sagen, Dominik, fang du einfach mal an.
Für meine Nummer 5 habe ich ein Hard-Science-Fiction-Spiel gewählt, in dem man zum 9. Planeten aufbricht, Missionen erfüllt und sonstiges Sachen macht. Nein, The Crew ist nicht dabei. Ich habe Terraforming Mars genommen als Hard-Science-Fiction, in der man eben aufbaut, wie man auf dem Mars die Zivilisation zurechtbringt. Das heißt, man versucht, ihn grüner zu machen, die Temperatur steigen zu lassen, die CO2-Werte steigen zu lassen, damit er dann belebt, bewohnbar wird, und man verspielt eben verschiedene Firmen, die eben darum kämpfen, das möglichst gut und schnell durchzuführen. Und wer am Ende am besten den Planeten bewohnbar gemacht hat, der gewinnt. Ich finde, es ist hat ein schönes Thema. Ich mag halt eben auch dieses Hard-Sci-Fi-mäßige. Mochte ja auch den Film. Wie ist der nochmal mit? Auch zum Mars, wo der zum Mars gegangen ist und alleine war. Der letzte Marsianer oder sowas. First Marsianer, ja. Und von daher dachte ich, sowas müsste zumindest einmal thematisch auch bei mir in der Liste vorkommen. Es ist jetzt nicht das, wo man jetzt als erstes wahrscheinlich dran denkt, oh, Science Fiction, da würde ich Terraforming Mars, da geht es um Aufbau. Aber ich finde es trotzdem ein Subgenre dieses Genres, und das ist eins der, ich glaube, der beliebtesten Spiele und auch der besten Spiele, was jetzt zumindest zu diesem Subgenre gehört.
Okay. Also ich habe das auch bei mir, Terraforming Mars, aber weiter oben platziert, weil ich das echt cool finde. Ich spiele das wirklich gern. Also nicht so häufig, aber gern. Was mich daran stört, ist, dass es manchmal sehr langatmig wird, je nachdem, welchen Spieler man hat. Und für mein persönliches Empfinden braucht man relativ lange, bis man so halbwegs die ganzen Kombinationen raus hat.
Es hat halt sehr viele Karten, ne? Ja, also man muss halt, am Anfang geht es halt, man ist halt am Anfang überlegen, oh, das wäre cool, aber man weiß halt noch nicht, welche Karten man am Anfang.
Und am Ende hast du aber nur eine Handvoll dusseliger Mikroben, die ein bisschen Sauerstoff produzieren, obwohl die Klimaziele eigentlich anders erreicht werden sollten, ja.
Ja, also ich finde es okay. Also für
meines hatten jetzt nicht das beste Grafikdesign,
ja,
das Spielmaterial jetzt nicht, dafür wird
die Sache,
nicht den Preis gewinnen.
Es sieht halt komplett scheiße aus. Sagen wir, wie es ist.
Also ich sag mal, es sieht uneinheitlich aus für mich.
Es ist vielleicht nicht ganz so schäbig wie alles von Alea, aber es sieht schon echt, es ist schon ein Traum im Braun. Und diese Grafiken auf den Karten, ja, halt so Science-Stock-Foto-Sammlung.
Die man, wie heißt die Seite, wo man immer diese Bilder, die nichts kosten.
Ach, für umsonst. Ja. Das ist nicht Stockfoto, ja. Da ist nicht umsonst.
Pixabay oder sowas?
Ja, das kann durchaus sein. Ja, also von daher, aussehen finde ich echt doof, und auch von der Ausstattung her mit diesen komischen Silberplastikknüppelchen da, also das ist, ja, nee, das finde ich schon ein bisschen eine Zumutung. Aber wie gesagt, das Spiel, finde ich, geht's.
Also ich mag's, okay. Und ich finde es nicht ganz so schlimm, wie alle sagen, aber ich stimme halt schon zu, sollte jetzt keinen Preis dafür bekommen für bestes Art-Design.
Ja, gut. Aber ich habe auf Platz 5 tatsächlich auch ein Eurogame, beziehungsweise eigentlich sogar zwei Eurogames. Ich habe da ein bisschen gemogelt. Und zwar sind es zwei Spiele von Thomas Lehman. Und zwar Race for the Galaxy, beziehungsweise die Kurzvariante Jump Drive. Race for the Galaxy, ja, ist im Prinzip ein Kartenspiel. Und man muss sich halt ein galaktisches Imperium aufbauen. Und ja, man muss Siegpunkte, beziehungsweise es soll, glaube ich, dann wohl Geld sein, was man da sammelt oder Credits oder wie auch immer. Race for the Galaxy zieht sich ein bisschen, meines Erachtens. Jump Drive
hat dafür ein bisschen mehr strategische Tiefe.
Ja, Jump Drive ist viel schneller, hat dafür ein bisschen weniger strategische Tiefe und ist vielleicht ein bisschen glücksabhängiger, je nachdem, was man für Karten zieht.
Aber bei 20 Minuten Spieldauer ist das dann auch verkraftbar. Kann man nochmal spielen.
Kann man das Ganze nochmal machen. Race for the Galaxy hat auch eine relativ gute App, wenn man es einfach mal ausprobieren will für günstiges Geld. Wobei die beiden Spiele sind auch beide nicht irgendwie so teuer. Jump Drive kostet, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Euro oder so. Und Race for the Galaxy, ich weiß gar nicht, ob es jetzt sogar in dem Pegasus Sale mit drin ist. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann für 24 gekriegt. Das war so ein Messepreis. Normalerweise kostet das auch immer um die 30 Euro oder sowas. Und ja, ich finde beide wirklich gut, auch wenn es ja Euro Engine Builder sind und Race for the Galaxy auch noch ein bisschen das Problem hat, dass die Ikonografie ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Aber wirklich gute Spiele, mag ich sehr. Und von daher meine Nummer 5, Race for the Galaxy bzw. Jump Drive, wenn man nicht so viel Zeit hat.
Sebi.
Ja, meine Nummer 5 ist tatsächlich nichts in dieser Art, sondern ein eher klassisches. Und zwar handelt es sich dabei um Argo. Ich habe es deswegen auf die Nummer 5 gepackt, weil das Spiel einfach echt witzig ist. Ich habe es noch nie erfolgreich gespielt, muss ich gestehen. Es ist ja so eine Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen Kooperation ist da schon mit bei, aber die endet halt sehr schnell, wenn es um die Siegpunkte geht, ne? Und darum geht es ja meistens. Und wir haben es auch, glaube ich, noch nie geschafft, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Es war immer vorher irgendwie skurril daneben. Ja, ich mag es trotzdem und ich habe es halt gespielt und darum habe ich mir gedacht, okay, cool, gib ihm mal eine Chance.
War, glaube ich, nicht sehr erfolgreich.
Nee, war es auch nicht. War totaler Flop. Also war wirklich totaler Flop. Fand ich aber auch eigentlich sehr schade, also weil so kacke ist es gar nicht. Also, und ja, von daher...
Ich muss halt sagen, ich habe es nicht gespielt.
Ja, also ich sag mal so, viel verpasst hast du jetzt nicht. Inhaltlich geht es eben darum, ihr seid gestrandet auf einer Station, so ein bisschen Dungeon Crawler mäßig, man erkundet die so peu à peu und guckt dann, was halt so als nächstes kommt und plötzlich spawnen von irgendwo irgendwie irgendwelche Aliens und versuchen einen zu fressen und es gibt so ein latentes Gerangel, wer muss als erstes durch die Luftschleuse und den neuen Raum erkunden, weil der oder diejenige hat natürlich einen sehr viel höheren, ja, möglichen Output, dass man da einen Druck
vom Alien gefressen wird.
Aber ich fand's witzig und ich hab's gespielt. Und da ich ja nur Spiele mit auf meine Liste nehme, die ich auch tatsächlich gespielt habe, Argo auf Platz 5.
Okay.
Gut, meine Nummer 4, über die habe ich schon häufig gesprochen. Ich glaube auch in der vorhin schon mal erwähnten Halloween-Folge könnte es sein, als Spiel, was mich erschaudern lässt und in Angst versetzt, nämlich Escape from Aliens in Outer Space, wo man auf einem Raumschiff ist und das wird jetzt nun von bösen Aliens angegriffen und die sind schon an Bord und dein Ziel ist es, wenn du jetzt nicht selber dir gerade den Alien spielst, von diesem Raumschiff zu den Escape Pods zu fliehen und dabei möglichst wenig Lärm zu machen und möglichst deinen Aufenthaltsort geheim zu halten. Und das bringt so viel Spannung in das Spiel rein, dass ich das jetzt auch trotzdem wieder in diese Liste mit reinbringen musste, auch wenn es eigentlich nur ein kleines Minikartenspiel ist mit einer Schwarz-Weiß-Map, wo man Hexfelder hat, mit denen man drumkämpft. Aber trotzdem finde ich es durch dieses Thema sehr atmosphärisch und diese Klaustrophobie, die auch so Science-Fiction-mäßig häufig eben zum Beispiel in den Alien-Filmen ja auch ein bisschen vorkommt, fängt das ganz gut für mich ein. Ja, deswegen, ich glaube, ansonsten habe ich schon häufig genug über das Spiel gesagt. Ja. Meine Nummer 4, Escape from Aliens in Outer Space.
Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt.
Ist ich auch nicht.
Ja, gut. Deswegen muss ich es ja immer erwähnen, damit ihr es immer spielt.
Ja. Ja gut, meine Nummer 4. Ein Spiel, über das Dominik noch nie gesprochen hat. Und was, glaube ich, auch in keiner von Dominiks Top-Listen auftauchen wird.
Außer Maiskastenspiele?
Ja, möglicherweise. Also man möchte sagen, es ist Dominiks Roborally. Also was Roborally für mich ist, ist für Dominik das wunderbare Spiel Galaxy Trucker von Vlada Schwartil. Man muss unter Zeitdruck sich Komponenten für sein Raumschiff grapschen, mit dem man dann eine Tour durch den Weltraum absolvieren muss, wo man zwischendurch versuchen muss, irgendwelche Ladungen zu bekommen, wo man aber auch möglicherweise auf Weltraumpiraten und Asteroiden Schauer stößt, die ja einem das Raumschiff unter dem Arsch wegschießen, beziehungsweise was auch immer Asteroiden mit Raumschiffen unter Arschen machen. Und ja, da muss man hoffen, dass man zumindest noch irgendwie so ein bisschen Raumschiff hat, was dann nachher am Zielort ankommt, denn da geht es dann darum, der die meisten Waren hat, beziehungsweise die meisten Punkte unterwegs bekommen hat, der hat dann gewonnen. Und ja, man hat halt eben die erste Phase, wo es ums Bauen geht, wo es um Geschwindigkeit geht und immer grapschen und möglicherweise, wenn der andere gerade seine Hand, vielleicht auch mal einfach draufhauen und ja, dann in möglichst kurzer Zeit ein Raumschiff zu haben, was nicht, weil da irgendwelche Komponenten dazwischen auseinanderfallen, direkt in zwei Teile zerbirst und man dann sowieso nur noch mit einem halben Raumschiff losfliegt. Ich finde es wirklich gut. Ich finde ja durchaus auch, dass Vlada Schwartil was kann. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Vlada Schwartil auch seit, ich glaube, Codenames nichts mehr gemacht hat.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil auch ich dieses Spiel bei mir auf der Liste habe, aber weiter oben. Ich finde es irrewitzig. Ich finde es wirklich irrewitzig. Also ich mag ja, das sollte man als begeisterter Podcast-Abonnent rausbekommen haben, häufiger mal so nicht ganz so ernsthafte Spiele wie die anderen und bin da auch häufiger auf der lustigen und funkigen Seite unterwegs und das ist einfach nur skurril und ich habe schon so herrliche Partien damit gespielt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nie gewonnen. Also meine Schiffe fliegen immer auseinander, aber es ist trotzdem witzig, ich habe trotzdem Spaß.
Ja, finde ich auch.
Ja, und auch egal, selbst wenn du viermal mit der gleichen Kombination an Mitspielern spielst, es ist immer wieder anders.
Ja, es ist ja auch einfach immer das, was gerade möglicherweise da ist,
ja.
Wenn du gerade baust und man weiß halt auch vorher ungefähr oder man kann in Erfahrung bringen, was so für Herausforderungen auf einen lauern und dann weiß man schon, oh, muss ich jetzt möglicherweise mal so ein paar Laserkanonen dran bauen oder sollte ich mehr irgendwelche Laderäume einbauen oder brauche ich möglicherweise möglichst viel Antrieb, weil es da Sachen gibt, wo ich möglichst schnell durchkommen muss. Also ich finde es auch wirklich gut. Aber es ist natürlich nichts für Leute, die keine Echtzeit-Sachen mögen.
Ja, definitiv. Ja.
Vor allem kompetitive Echtzeit.
Ja, ja, also das ist vielleicht richtig. Noch mal,
ja.
Werden gleich nochmal zu dem Thema kommen.
Aha, ich bin gespannt. Ich finde das echt bitter. Ich habe jetzt schon 3 von meinen 5 abgehandelt. Ich bin mal gespannt, was ihr noch so habt.
Ja, aber dann komm du mal mit deiner Nummer 4.
Meine Nummer 4 ist Space Alert. Das ist ein kooperatives.
Auch von Vlada Schwartil.
Ja, also der scheint sich tatsächlich viel mit dem Thema Space zu beschäftigen.
Das hat auch das gleiche Art-Design.
Ja, das finde ich auch gut. Also ich mag das auch. Ich finde das auch sehr stimmig, sehr passend. Es ist ein rundum gelungenes Spiel. Es ist vom Gamebalancing her sehr angenehm. Und ja, auch hier kann man es besonders ernst betreiben oder eben etwas weniger. Und ich habe das halt auch tatsächlich hier bei mir im Schrank liegen. Ich müsste mal suchen, wo. Und ich mag Space Alert. Also ihr habt das doch auch schon gespielt, aber wir haben das, glaube ich, auch noch nie zusammengespielt. Kann das sein?
Nein. Ich habe das tatsächlich noch nie gespielt.
Ach was.
Nein.
Also ich habe schon zwei, dreimal, aber auch nie mit dir gespielt. Ich habe es mit Freunden gespielt, der das hat.
Warst du danach auch immer noch mit ihm befreundet?
Ja, also ich mag Space Alert.
Okay, ja, ich mag das auch. Also ich finde es auch sehr abwechslungsreich. Also auch wenn theoretisch immer der gleiche Kram gemacht werden muss, verläuft das eh nie nach Plan. Es verläuft nie nach Plan. Ja.
Gibt es dazu eigentlich diese, was sonst auf CDs, gibt es das dann nicht mittlerweile irgendwie auch als App oder so?
Ich habe es noch nicht runtergeladen, aber gibt es bestimmt. Also irgendeiner hat das garantiert schon aufgenommen. Weil das ist wirklich nervig mit dieser alten CD. Ich habe gar keinen CD-Player mehr. Mein PC hat auch gar keinen, wie heißt's, DVD-ROM mehr.
CD-Laufwerk?
DVD-Laufwerk mehr, ja. Ich
Ah.
müsste mal gucken. Ich habe auch selbst keinen Blu-ray-Player. Ich bin, was das angeht, einfach total der Streamer geworden.
Okay.
Ja.
Gut. Ja gut, Dominik.
Meine Nummer 3, ich glaube, also ich habe auf jeden Fall schon häufiger darüber geredet, aber ich glaube in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel, ist das Spiel, was man am ehesten mit einem Zivilisationsspiel vergleicht, nämlich Seven Wonders. Und ich mag dieses Spiel aber mindestens genauso gerne, Among the Stars.
Ah ja.
Ah ja, habe
Bei
ich auch schon
Among
mal
the
gespielt.
Stars
Ja, das ist auch schön.
ist ja eben ein Drafting-Spiel wegen Seven Wonders. Aber man baut hier eben seine Raumstation auf und hat wirklich dementsprechend auch eine Spatial-Komponente. Also das heißt, man muss halt gucken, welche Bereiche neben welcher liegen. Also normalerweise mögen es die reichen Leute nicht so sehr, wenn direkt das Militär, die Militärfabrik dann direkt daneben ist, sondern die wollen den Garten, den schönen Garten lieber haben. Und deswegen muss man dann gucken, dass man dann die Militärsachen vielleicht weiter weglegt. Und das finde ich halt sehr atmosphärisch und man hat am Ende des Spiels eben so eine schöne Raumstation, selbst wenn man nicht gewonnen hat, aber man kann dann so schön erzählen, ja, hier, da gehen sie dann, nachdem sie im Garten sich erholt haben, gehen sie hier über den Markt, um was einzukaufen und können dann dort weitergehen, um, da ist der gesamte Militärbereich. Wenn ich von der, wenn die Basis von der anderen Seite angegriffen wird, dann haben wir leider ein Problem. Und so kann man sich so eine kleine Geschichte dann am Ende noch so ein bisschen dann zusammenmogeln. Von daher, ich habe daran Spaß. Ich mag ja auch Drafting und deswegen Among the Stars meine Nummer 3.
Ja, also ich habe das zwar nicht als normales Spiel, sondern ich habe das nur als App, aber da finde ich es auch ziemlich gut. Auch wenn meine Raumstationen in der Regel ein ziemlicher Schlauch sind, immer. Ja, also das ist
Immer
nur
lang gezogen.
ein Strich von A nach B, weil ich immer irgendwas kriege, was ich jetzt gerade nicht brauche und sage, ah, das könnte man aber noch mal irgendwann gebrauchen. Und ja, deswegen.
Es muss dann immer möglichst weit weg von irgendwas anderem sein,
Ja,
damit es möglichst
genau.
viele Punkte bringt.
Also von daher muss man sagen, ja, komm, dann kommt es wieder hinten dran, dann wird das wieder ein Strich im Weltraum. Aber ja, auch im Übrigen eine sehr gute App, muss man sagen. Gut. Meine Nummer 3 gibt es leider noch keine App zu. Allerdings haben wir es immerhin vor, ich glaube, 3 Wochen noch auf dem Tabletop-Simulator gespielt. Und das ist eigentlich eines der Spiele, wo ich sagen würde, ist das ideale Gateway-Spiel für die coolen Kinder. Es ist von Bruno Catala und Bruno Faidutti. Und es hat
Kleine
ein,
Marsmännchen.
ja, ne, kleine Astronauten.
Astronauten.
Und man möchte halt den Mars erobern, allerdings nicht mit irgendwelchen Stockfotokarten, sondern mit insgesamt 9 verschiedenen Handlangern, die man so auf der Hand hat und mit denen man bestimmte Sachen machen kann. Das Spiel ist nämlich Aufbruch zum roten Planeten,
Ja.
beziehungsweise auf Englisch Mission Red Planet.
Ja, war mir klar, dass das bei dir irgendwo auftaucht.
Ja, man muss zusehen, dass man seine Astronauten auf kleine Raumschiffe bringt, die von der Erde aus starten und möglicherweise dann auch das Ziel haben, was man gerade braucht, um seine Aufträge zu erfüllen. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Mehrheiten in irgendwelchen Regionen des Mars braucht oder wenn man auf irgendwelche Marsregionen möchte, die besonders wertvolle Ressourcen produzieren. Und ja, wie gesagt, dazu hat man dann alle möglichen Handlanger, die auch mal so ein Raumschiff in die Luft jagen können, um die anderen so ein bisschen zu ärgern. Oder man hat da so eine Mata Hari, die also einen Astronauten einer anderen Fraktion auf die eigene Seite ziehen können. Oder ja, eine Reiseveranstalterin, wo man möglichst viele Astronauten mit auf den Mars bringen kann, wenn man genügend Platz hat, weil so eine Reisegruppe will natürlich immer nur in ein Raumschiff und nicht mit mehreren losfliegen. Und ja, man hat eben diese Role Selection und man kann jede Rolle erstmal immer nur einmal spielen, dann ist sie verbraucht und dann gibt es allerdings eine Karte, mit der man die alle wieder zurück auf die Hand nehmen kann. Die macht aber außerdem relativ wenig und von daher muss man sich das immer so ein bisschen überlegen. Es hat auch so ein bisschen Ungewissheitsfaktoren, wenn man dann zum Beispiel sagt, oh, da habe ich eine super Mehrheit, ja, aber dann irgendwie so eine Spezialkarte unter dem Rand liegt, die dann sagt, ja, leider werden in dieser Ecke die Fraktion mit den meisten Astronauten, die wird gekillt. Dann hat man natürlich irgendwie, ja, Arschlecken. Also es gibt auch ordentlich Beef untereinander und man kann sich ordentlich ärgern. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Von daher Aufbruch zum roten Planeten, meine Nummer 3.
Und für dich noch ein Bonus-Feature ist, dass es halt so ein bisschen
Ja,
Steampunk-mäßig noch
genau.
designt ist.
So ein bisschen retro-futuristisch.
Ja.
Also sieht wirklich gut aus. Vor allem die kleinen Astronauten sind sehr, sehr niedlich. Nicht umsonst ist ja auch in unserem Logo einer dieser kleinen Astronauten drauf.
Ich wusste, es hat eine tiefere Bedeutung.
Ja.
Ja, meine Nummer 3 ist tatsächlich auch mit kleinen Figürchen, aber nicht so steampunkig, sondern es handelt sich dabei eher um etwas Grusellastiges. Und zwar habe ich mich bei Nummer 3 für Zombicide in Vader entschieden. Zombicide in Vader ist ja eigentlich so einer der Klassiker unter den Zombicide-Spielen, der
Ja, es
noch,
ist eigentlich
ja,
der
der neueste.
zweitneueste.
Ja, klar, aber du hattest ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das der neuere ist von denen und dass der eigentlich total gut ist und ja, das lohnt sich in der Tat. Also ich mag den. Ich spiele den auch ganz gerne, auch wenn ich noch nicht so viele Runden damit gedreht habe. Und ja, mal gucken.
Also halte ich auch tatsächlich, ich meine, ich habe dieses Zombicide noch nicht gespielt, was den klassischen Romero-Film nachspielt, aber ich würde auch tatsächlich sagen, von den Zombicides ist mir Invader auch am liebsten. Also von den Regeln her finde ich es am besten. Du hast halt eben auch noch diese Spezialsachen, dass du eben auch Feuer konzentrieren kannst und
Ja,
nicht
das
unbedingt
macht's
immer,
deutlich angenehmer.
wenn du eine Monstrosität wegkriegen musst, nicht immer dann irgendwie grinden musst, um wie bei diesen Fantasy-Zombicides dann irgendwie eine Fackel und eine Flasche
Ja.
Drachenöl zu
Ja,
kriegen
und
oder
dann
wie auch
muss auch
immer das
noch
heißt.
beides am gleichen Ort sein oder
Ja.
bei dem klassischen, wo du dann tatsächlich den Benzinkanister und die Flasche haben musst.
Ja.
Das ist vom Spielmechanismus her wirklich sehr viel angenehmer. Es ist halt auch ein bisschen weniger Gerenne und das macht das Spiel etwas zielorientierter. Also ich
Ja.
erinnere mich halt auch schon an andere Zombicide-Runden, wo tatsächlich man stumpf irgendwie vor irgendwelchen Abos wegrennt, bis man Pech hat, dass entweder zu viele Necromancer gezogen werden oder gar die Abo die Sonderfähigkeit entwickelt und mal eben durch die Tür rennt und durch die Wand und dann da ein Loch ist. Ja.
Und außerdem, ja, was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass die Zombies nicht wie Zombies aussehen, sondern wie Cthulhuide Deep Ones. Von daher.
Oder so.
Ja, ist halt auch so ein bisschen Cthulhu in Space. Was? Und was ich auch super finde, ist, dass du eben mit diesem Kampfroboter bzw. diesem stationären Geschütz da rumballern kannst. Das finde ich auch ganz witzig. Also insgesamt, ich würde kein anderes Zombieside mehr spielen wollen. Außer vielleicht das Romero Zombieside. Aber das normale Zombieside hätte ich keinen Bock mehr zu.
Nee, das klassische Zombieside würde ich auch nicht spielen. Ich habe das mit den Invaders halt noch nicht gespielt. Ich habe halt nur Black Plague und danach habe ich halt aufgehört eigentlich, Zombieside zu spielen.
Ja. Gut. Dominik, deine
Nummer meine zwei. Nummer 2 wurde schon erwähnt heute.
Ach was.
Ich habe meine
vorhin zu erkennen gegeben. Du hast schön ruhig gehalten, oder was?
Genau, ich kann Pokerface ein bisschen halten noch zumindest.
Galaxy und Trucker.
Nee, aber es ist das eben, wie gesagt, schon das gleiche Universum. Es hat auch eben einen Zeitmechanismus, dass man halt unter Stress arbeiten muss mit dem schönen Roborally programmieren.
Achso, nee, ich dachte schon Roborally. Ich werde ja mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen.
Nee, ich habe Space Alert halt gewählt. Weil es auch eben, es ist cool mit diesem Entscheiden, so wer macht jetzt was, wer kann jetzt wohin am schnellsten gehen und dann kommt immer irgendwas dazwischen, dass man irgendwie nicht reden darf oder dass man dann doch sich irgendwie vertut, weil man muss Energie in die verschiedenen Bereiche bringen und wenn ich dann die Kanone zum Abschießen aktiviere und da noch gar keine Energie in der Kanone ist, dann hat das halt irgendwie nichts gebracht und das ist halt so ein schönes Chaos und das finde ich dann lustig, ne? Weil man hat gemeinsam, man macht halt gemeinsam, man gewinnt oder verliert eben gemeinsam, während eben das
es ist halt
andere Flader-Spiel halt mir dann doch zu sehr, dann spiele ich halt das Spiel eigentlich nicht mit. Ich habe eigentlich nach 10 Minuten oder 5 Minuten, wie lange auch immer diese Aufbauphase eigentlich dauert, habe ich das Spiel eigentlich schon verloren. Und der Rest ist eigentlich dann...
Ja, was ich daran halt gut finde, ist tatsächlich, es ist, wie du schon eben beschrieben hast, dieses gemeinschaftliche Verlieren. Die Ereignisse kommen einfach mal so zwischendrin, so man kann jetzt nicht den einen Mitspieler, Mitspielerin darauf hinweisen, ach Mensch, hättest du jetzt so und so gehandelt, wären wir vielleicht noch ein, zwei Runden länger am Leben. Hier verkackt man einfach kollektiv, ne? Punkt.
Ja. Und soweit ich das gesehen hatte, kann man eben diese Space Alert Sachen, zumindest bei YouTube, gibt es die Sounddateien.
Okay. Ach guck, ja, wieder was gelernt.
Und daher kann man es zumindest darüber dann hören.
Ja.
Gut.
Ja, dann machen wir Nummer 2.
Ja, hau raus.
Es gibt ja ein großes Science-Fiction-Franchise, was wir noch gar nicht genannt haben, wo ich aber sage, ja, es ist nun eines der beiden größten
Star Trek.
Science-Fiction. Nein, das andere.
Also das Fantasy One.
Genau, das Fantasy One.
Mit der Magie.
Genau.
Und die nur anders heißt.
Und den Kreuzrittern.
Ach so, den Kreuzrittern, ja.
Nein, aber es geht natürlich um Star Wars. Und da hatte ich nun zwei zur Auswahl. Einmal Imperial Assault. Das habe ich dann aber doch nicht genommen, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass das andere einfach sowas von Science-Fictioniger ist. Es geht darum, die klassische Jäger versus Todessterne oder andere Jäger-Geschichte und im Prinzip die Luftschlachten des Ersten
und Zweiten
Weltkriegs in Space.
Also eher ein Miniaturenspiel.
Genau, und zwar geht es um das X-Wing Miniatures Game von Jason Little, der im Übrigen auch das ganz hervorragende Blood Bowl Team Manager, was nicht mehr zu bekommen ist, gemacht hat. Und es bedient sich da so ein bisschen der Mechanik eines älteren Spiels, und zwar Wings of War. Und das zeigt halt eben, es geht einfach nur darum, dass man nicht mit Doppeldeckern oder mit Spitfires durch die Gegend fliegt, sondern mit X-Wings bzw. TIE Fightern. Und man hat dann jeweils auch so kleine Kärtchen, mit denen man seine Schiffe ausstatten kann, mit irgendwelchen besonderen Piloten oder mit irgendwelchen besonderen Einbauten, Waffen, was auch immer. Und ja, dann versucht man sich eben in einem Dogfight gegeneinander auszumanövrieren und sich abzuschießen. Und Oh, grundsätzlich, Last Man Standing ist der Gewinner. Das Ganze ist natürlich, das muss man dazu sagen, ein veritables Groschengrab, weil in diesen Grundboxen sowohl der ersten als auch jetzt der zweiten Edition ist immer ein X-Wing und zwei TIE Fighter drin. Und alles, was man dann noch braucht, wird in Erweiterungsboxen verkauft, die zwar auch nur irgendwie so zwischen 10 und 15 Euro für so einen normalen Jäger kosten, die sich allerdings aufsummieren. Insbesondere, wenn man dann solche Sachen wie TIE Fighter Schwarm spielt, wo man ja erstmal 6 TIE Fighter braucht. Ja, wie geht das Ganze dann doch ins Geld? Und wenn man dann nicht unbedingt auf der vorletzten Jahres Spiel war, oder war es vorvoriges Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, und dann irgendwie in der großen Asmodee X-Wing erste Auflage Restrampe war, wo man für billig Geld da massenweise Raumschiffe kaufen konnte, dann ist das ein bisschen teure Angelegenheit. Ich finde die zweite Edition nicht ganz so gut, weil die doch sehr, ich sag mal, vor allem mit den Sachen, die jetzt neu herauskommen, sich auf die neuen Filme, also quasi 7, 8 und 9 bezieht, also First Order und solche Geschichten, die ich persönlich bis auf Nummer 7 nicht ganz so gut finde. Aber eigentlich, man kann ja immer noch die Original X-Wing und die Original TIE Fighter und damit dann halt die große Todessternschlacht nachspielen. Und von daher meine Nummer 2, das X-Wing Miniatures Game, weil es einfach Raumschiff fliegen kennen ist.
Das ist irgendwie nicht so an mir, also nee. Ich weiß, es ist schön, ich habe auch dem ein oder anderen Spiel zugesehen, aber so wirklich gepackt hat mich das nicht.
Ja, es hat meines Erachtens den großen Nachteil, dass es eigentlich ein reines Zweispielerspiel ist. Also einer Rebellen und einer Imperium. Hm. Man kann es auch zu mehreren spielen, aber das ist dann halt so ein bisschen wie beim Schach. Pass mal auf, du ziehst die Läufer und ich die Bauern. Man kann es dann auch möglicherweise mit 3 Fraktionen. Da hat man nämlich dann irgendwie noch so eine, ja, so eine Schmuggler- und Bounty-Hunter-Fraktion irgendwie reingeschuhhornt, während in der ersten Edition oder zumindest ganz am Anfang dann eben die Slave One von Boba Fett halt ein Raumschiff des Imperiums war, hat man dann irgendwie gesagt, okay, das ist eigentlich ein bisschen doof, und dann hat man irgendwie alle möglichen Schiffe von irgendwelchen Kopfgeldjägern, hier wie zum Beispiel die Houndstooth ist, glaube ich, von Dengar und so
rausgebracht. Das ist nicht mein Universum. Also
meins eigentlich auch nicht, aber so ein paar Sachen kennt man alleine schon durch die Videospiele der 90er Jahre.
Ja gut, okay. Ja.
Aber gut, ich habe sie, glaube ich, auch mittlerweile die Filme alle gesehen. Ich glaube, bis auf den letzten der ersten Trilogie. Den habe ich nicht gesehen, aber alle anderen. Und eigentlich braucht man nur die zweite Trilogie. Also New Hope bis Rückkehr der Jedi-Ritter. Alles andere ist Kinderkram. Gut. Also von daher, Nummer 2, X-Wing Miniatures Game von Jason Little. Sebi.
Ja, meine Nummer 2 hattet ihr ja schon, das war ja Galaxy Trucker.
Ja.
Nee, also ich bin quasi schon leider durch, aber das zeigt ja auch, dass wir zumindest, was dieses Genre angeht, einen ähnlich guten Geschmack haben.
Ja, und das
bis auf eben, dass Galaxy Trucker weiterhin kein gutes Geschmack hat.
Und es zeigt vor allem, dass wir beide, Sebi, nicht ganz so dicke Finger haben wie der Dominik.
Das stimmt wohl, ja.
Und auch hier kann ich im Übrigen dazu sagen, auch zu Galaxy Trucker gibt es eine ganz hervorragende App, die auch der Dominik spielen könnte, weil, obwohl, ja, du bist ja auch mit den Fingern da, die Teile am
Unterwischen. Muss man trotzdem die Teile nehmen.
Ja, ist wohl richtig. Also auch da hat Dominik mit seinen dicken Fingern
keine Chance.
Keine Chance. Ja. Aber nein, ganz hervorragendes Spiel. Gut. Dominik.
Dann kommen wir schon zu meiner Nummer 1. Das ist dann auch das einzige Lizenzspiel, was ich dann eben in meiner Liste habe. Und es geht natürlich um Star Wars Carcassonne. Nein, nein. Welches Spiel könnte es eigentlich denn nur sein? Also, welches Spiel erwähne ich denn ständig? Ich habe das Franchise selber, also es ist hauptsächlich eine Serie und ich habe es nie geguckt. Aber ich mag das Spiel trotzdem sehr, sehr gerne und erwähne es ständig.
Firefly, das Spiel. Nee,
das habe ich doch nie erwähnt. Nee,
ich wollte sagen, ist das nicht eher hier Battlestar Galactica?
Genau, Battlestar Galactica. Das ist mein Spiel kooperativ mit Verräteranteil, mit dem schönen Verräter und eventuell mit dem zweiten Verräter. Und ich schaffe es meistens immer, der erste Verräter zu sein, der von Anfang an dabei ist. Und dann den zweiten Verräter in den Wahnsinn zu treiben, weil er nicht weiß, mit wem er spielt.
Oh, das kenne ich. Das ist ein lustiges Spiel. Das mache ich auch.
Ja, Sebi, das kennen wir alle von dir.
Ja.
Ich sag nur Saboteur.
Ich habe alle sabotiert. In alle Richtungen. Ich habe sie alle verwirrt.
Ja. Aber eben im Battlestar Galactica, ich habe es schon häufig genug erwähnt, man muss immer Sprünge durchführen, um möglichst den Toastern zu entkommen. Die greifen immer wieder an und versuchen eben die Battlestar Galactica zu korrumpieren und eventuell zu zerstören. Ja. Und ich mag das Spiel, ich mag halt diese Spannung da drin, weil wer ist jetzt unser Verräter hier? Ist jetzt noch ein weiterer Verräter dazugekommen oder nicht? Wem kann man noch trauen, wem nicht? Und ja, schaffen wir es, den letzten Sprung doch noch zu machen oder geht unsere Maschine vorher kaputt? Das ist eben mein Nummer 1.
Ein sehr gutes Spiel, was allerdings nur noch zu Mondpreisen erhältlich ist und auch nie wieder kommen wird.
Ja.
Weil weil die Lizenz weg ist und weil es jetzt tatsächlich neu rausgebracht wird mit einem viel, viel besseren Thema.
Ah, okay.
Ja, nämlich als Fathomable. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ich glaube, auf Deutsch wird es heißen unergründlich oder irgendwie so. Und zwar spielt es im Arkham-Universum. Und
ach, was.
Es geht um ein Schiff, wie bei Battlestar Galactica. Und hier hat man es eben nicht mit getarnten Zylonen zu tun, sondern mit Mensch-Fischmensch-Hybriden, die dann eben versuchen, das Schiff irgendwie, glaube ich, untergehen zu lassen. Und von außen kommen dann eben die ganz normalen Deep Ones. Und ja.
Ansonsten und was ist das Äquivalent zu den Sprüngen dabei?
Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, weil, dass du irgendwie ein Stück über den Ozean weiter schipperst.
Ja, weil es ja eigentlich da schwieriger ist, also bei so Überlichtgeschwindigkeit kann man ja dann nochmal sagen, okay, da kann man zwischenzeitlich die Verfolger verlieren. Das ist ja so erstmal mit dem Schiff ein bisschen schwieriger möglich.
Ja, wobei man natürlich, ja, so ein Deep One, der schwimmt ja auch nicht so schnell, wie ein Schiff fährt. Ne? Ja. Sonst bräuchte man ja gar keine Schiffe, könnte man ja per se schwimmen. Was bei einer Atlantiküberquerung allerdings echt lang dauert. Aber ja. Von daher, es war schon ein ziemlich gutes Spiel, dieses Battlestar Galactica. Wobei ich persönlich natürlich meine, ein Battlestar Galactica ohne Lorne Greene und ohne Faceman ist kein wirkliches Battlestar Galactica. Aber gut, das Spiel war schon ganz in Ordnung. Ja.
Gut, deine Nummer 1.
Meine Nummer 1 ist die andere große IP. Ich glaube, ich habe sie zumindest bei den Zweispielerspielen schon mal das Spiel genannt. Und es ist eigentlich das Star Trek-Spiel schlechthin. Und zwar ist
es... Attack Wing.
Naja, Attack Wing nicht. Attack Wing ist ein doofes Spiel. Also, obwohl ich tatsächlich einige Leute kenne, die Attack Wing besser finden als X-Wing, wobei ich finde das rein thematisch richtig doof. Nein, es ist natürlich das Star Trek Siedler von Catan. Nein, das ist es auch nicht. Es ist natürlich Star Trek Fleet Captains von Mike Elliott, Brian Kinsella und Ethan Pasternak. Was fürchte ich auch heute nur noch relativ teuer zu kriegen ist, insbesondere die Dominion und die Romulaner Erweiterung, weshalb ich beide auch tatsächlich nicht selbst habe. Aber es ist halt, ja, Star Trek in a Box. Man hat also verschiedene Schiffe. In der Grundbox sind die Fraktionen der Klingonen und eben der Föderation. Ja, man hat dann eben wirklich alles, was unter Raumschiffen Rang und Namen hat. Die Enterprise A, die Enterprise D und die Enterprise E, aber auch solche Sachen wie die Defiant oder ich glaube sogar die Stargazer oder irgendwie diese komischen Forschungsschiffe aus den Filmen, die halt nicht so richtig viel können. Und bei den Klingonen hat man eben alle möglichen Birds of Prey von irgendwelchen bekannten klingonischen Charakteren. Man hat dann immer auch Karten dabei, wo man dann zum Beispiel seine Raumschiffe mit irgendwelchen Personal ausrüsten kann. Man kann dann zum Beispiel tatsächlich Captain Picard an Bord der Voyager, ja, mit der Folge, dass man sich dann auch nicht in Delta Quadranten verfliegt, einsetzen. Oder man kann Data auf der Defiant einsetzen. Und man hat bei den Klingonen dann die beiden Duras-Schwestern Lursa und Betor, was etwas für echte Kenner ist. Und ja, es geht halt darum, Punkte zu machen, indem man Aufträge erfüllt. Beziehungsweise indem man eben ja, so die Abenteuer aus verschiedenen Folgen der Serie teilweise nachspielt. Da hat man dann teilweise zum Beispiel irgendwie, hat man sich einen Q eingefangen und
Das übliche
muss
Problem, ne?
mit dem dann irgendwas machen oder man muss ganz einfach irgendwelche Anomalien untersuchen und da kann man seine Raumschiffe dann immer so konfigurieren, dass sie zum Beispiel entweder sehr schnell sind oder man kann die Sensoren besonders hochdrehen mit der Folge, dass man dann allerdings nicht so besonders gut kämpfen kann. Und das heißt, wenn dann auf einmal sich ein Bird of Prey neben einem enttarnt und der einem den Gar ausmachen will, dann kann das möglicherweise nicht ganz so gut für einen ausgehen. Ja, super Spiel. Hat auch wieder einen großen Nachteil. Es ist im Wesentlichen ein Zweispielerspiel. Man kann es auch zu viert spielen zum Beispiel. Und man könnte es auch zu dritt oder viert spielen, wenn man die beiden Erweiterungen dazu hat. Aber es ist halt wirklich, es ist sowas von Star Trek. Man hat auch die ganzen Fotos aus den Serien dabei und ne, was weiß ich, wenn man auf einmal
Gemischt
Tribble.
aus allen Serien oder?
Ja, also
Okay.
bis Voyager. Also aus
Deep Space Nine, Next Generation und
Originalserie, Next
Original.
Generation, Deep Space Nine und Voyager.
Okay.
Und ja, wenn man auf einmal Tribbles an Bord hat, dann denkt man sich, niedlich, Tribbles, supi. Und das ist einfach, ja, es ist. Wenn man wirklich Trekkie ist, dann ist das das Nonplusultra. Star Trek Fleet
Klassisches
Captains.
Must-have, würde ich sagen.
Ich weiß gar nicht, ob das noch zu kriegen ist. Ich
Ist
guck mal.
wahrscheinlich auch eher
Nee.
Mondpreise.
Ja, das kann schon sein. Ich habe es vor ein paar Jahren tatsächlich noch zum ganz normalen Preis bei Amazon gekriegt. Sieht nicht gut aus.
Also auch wenn dann bei eBay auf Mondpreisen.
Ja. Oder vielleicht, dass man es noch in irgendeinem Laden verstaubt auf irgendeinem Regalbrett sieht und dann ein bisschen Glück hat.
Also ich sehe es bei eBay für 120, 140 Euro.
Ja, das geht dann allerdings tatsächlich. Also ich glaube, das hat selbst, es ist eine Menge Stuff drin. Also man hat, glaube ich, alle 20 Raumschiffe dabei. Und ich glaube, ich habe damals irgendwie 90 Euro oder so gezahlt. Von daher, das ist also 120 bis 140 Euro schon eigentlich ein fairer Preis. Das muss man sagen. Ich glaube, die Erweiterungen Romulaner und Dominion insbesondere sind noch weit teurer. Also die hat es irgendwie, die haben es glaube ich irgendwie gar nicht nach Deutschland geschafft. Ja gut. Sebi.
Ja, meine Nummer 1 wurde ja auch schon genannt, habe ich tatsächlich Terraforming Mars genommen. Einfach, weil ich das Spiel mag und weil ich da auch verhältnismäßig oft gewonnen habe, wenn ich mir so die anderen Spiele angucke, die auf meiner Top 5 waren.
Wie, du kannst Spiele gewinnen?
Ja, ab und zu kommt das vor. Also, wie gesagt, bei Terraforming habe ich meistens keinen Plan. Das führt dazu, dass meine Kombinationen immer so erst in den letzten Runden tatsächlich richtig zu Buche schlagen. Ich habe ja auch die App-Version davon, die die meisten regelmäßigen Spieler als total toll empfinden. Ich nicht so. Liegt aber auch daran, dass es mir zu langwierig ist. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit der Steuerung oder wie Dirk immer so schön sagt hier, dicke Finger und sonstiges. Und darum habe ich es schon ein paar Mal gespielt, aber wird niemals unter meinen Top 5 Online-Games auf App-basierter Version kommen. Aber alle, die es haben, sagen, es ist gut. Also muss ich auch zugeben, der Spielmechanismus ist tatsächlich sehr nah am Originalen und auch die Solo-Player-Abenteuer mit den Missionen sind nicht schlecht. Aber es ist nicht so meins als App. In Natura finde ich es cool, als App nicht so. Ja.
Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Und
haben euch hoffentlich einen Eindruck in Spielen gegeben.
Ja.
Und vor allem, die man zweimal erwähnt hat,
ja.
Außer das Galaxy Trucker Spiel. Das würde ich rausnehmen daraus.
Ja, wir hatten vor allem relativ viele Spiele, die man auch mal so als App für günstig Geld mal antesten kann. Die meisten haben ja wirklich relativ gute Apps. Also Race for the Galaxy ist eine gute App. Galaxy Trucker ist eine gute App. Among the Stars ist eine gute App. Und
was wir nicht erwähnt haben, Star Realms hat auch eine schöne App.
Ja, das ist richtig. Ja. Wobei, das hatte ich tatsächlich nicht dabei. Ich halte das für ein gutes Spiel, aber ja.
Hat jetzt nicht so den Zeit, also hat jetzt thematisch halt so.
Ja, es ist okay. Ich meine, nicht umsonst gibt es das auch mit Cthulhu und mit Fantasy-Thema.
Ja.
Im Wesentlichen als gleiches Spiel. Und von daher, es ist jetzt nicht so thematisch dicht. Ich hatte also auch noch so ein paar dabei. Ja, wie gesagt, Imperial Assault.
Genau, Imperial Assault wäre mein Star Wars.
Wäre bei mir gewesen. Irgendwie so auf Platz 6 gewesen. Zombies Side Invader wäre bei mir so auf 6, 7, irgendwie sowas gewesen. Oder Eminent Domain ist also so ein Spiel, was finde ich eigentlich einen sehr starken Race for the Galaxy Vibe hat. Vielleicht von den Karten nicht ganz so gut aussieht, aber auch ein paar ganz interessante Mechaniken dabei. Das hatte ich irgendwie auch noch so ein bisschen angedacht und ich habe mich eigentlich gewundert, dass ich relativ viele Science-Fiction-Spiele habe.
Ich habe also, nicht so viele. Also ist nicht irgendwie so, also nee, ich musste echt suchen.
Ich hätte jetzt noch, einige gehabt. Ich hätte jetzt Tiny Epic Galaxies noch als nettes Euro-Aufbauspiel gehabt. Alien Frontiers
auch. Ja, Alien Frontiers fand ich eigentlich auch ganz gut als Dice-Placement-Spiel.
Spiel. Ich mochte auch XCOM. Also während ja viele kritisiert haben, weil es der falsche Teil von XCOM ist, den man da spielt.
Ja, das ist richtig.
StarCraft, das Brettspiel. Aber das ist natürlich auch, das gibt es auf jeden Fall nur zum Mondpreis.
Ja, ich hatte über Nemesis nachgedacht, aber habe es selber noch nicht wirklich gespielt. Und ich glaube, also da fand ich halt die Miniaturen auch nicht so gut. Ich würde es gerne mal spielen. Aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo ich mir gesagt hätte, oh, das muss ich jetzt auch unbedingt mal zulegen. Was ich kurz angedacht hätte, das wäre Doctor Who, Time of the Daleks. Aber da hatte ich ja irgendwie gesagt, ist das eigentlich Science Fiction? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie schon, aber dann auch irgendwie nicht. Und außerdem ist möglicherweise Doctor Who dann doch auch ein bisschen zu speziell. Aber vielleicht ist es eher ein Superheld, man weiß es nicht. Wir werden dafür die Superheldenfolge abwarten müssen.
Man hätte auch Time Stories nehmen können, aber das ist eigentlich auch alles nur eben, das Science Fiction ist ja nur der Überbau.
Ja, mit Mr. Bob.
Mit Bob. Bob! Arschloch!
Und außerdem muss man sagen, das Time Story, das richtige Time Story, das alte Time Story, weil es gibt es glaube ich gar nicht mehr.
Ja, ist wahrscheinlich noch Resteverkauf, aber.
und irgendwie über das neue Time Stories redet keiner mehr, weil es irgendwie
Ja,
nicht
ich
ganz
glaube,
so toll war.
da kam ich, glaube ich, zwei kamen raus. Ich glaube, danach gar nichts mehr.
Also von daher, Na gut. Ja, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern wie immer fürs Zuhören. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder bei uns reinhört. Dann eben mit dem anderen großen Nerd-Thema, nämlich Fantasy.
Fantasy.
Und ich wage zu orakeln, dass wir da bei Dominik irgendwo War of the Rings hören werden.
Was? Nein, niemals.
Ich
Niemals,
sag
er
auch
doch
gar
nicht.
keinen Fall. Ich sag mal so. Ansonsten, wer mit uns spielen will, der kann das im Moment leider immer noch nur Mittwochs und Donnerstag, nicht Mittwochs und Donnerstags im Wechsel, nein, Mittwochs, wo wir dann im Internet so ein bisschen was spielen. Wer da Bock zu hat, der guckt einfach mal auf die Seite von Tellurien. Da gibt es einen Discord-Channel und da treffen wir uns dann immer meistens so zwischen 4 nach 7 und 7:30. Wer da irgendwas Genaueres braucht, der kann uns gerne anmailen oder bei Facebook nachfragen oder einfach direkt mal bei Tellurien kurz anrufen. Ja, nach der Pandemie, das heißt ab dann, wenn in Dortmund die Gastronomie auch wieder innen geöffnet sein darf, was möglicherweise im Moment so ein bisschen absehbar ist. Also wir können uns da vielleicht schon Hoffnungen machen, dass da in den nächsten Wochen mal entsprechendes wieder funktionieren wird. Dann wird auch wieder mittwochs und donnerstags im Wechsel real gespielt im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und dann auch hoffentlich wieder jeden ersten Dienstag im Monat im Cabaret Queue in Dortmund-Hörde. Ja, ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr uns hochvotet, wenn ihr überall rum erzählt, dass wir the sexiest podcast alive sind und überhaupt eigentlich unsere Stimmen sowas von George Clooney-esk sind, dass ihr ohne unseren Podcast gar nicht mehr einschlafen könnt, aber auf der anderen Seite auch gar nicht einschlafen könnt mit unserem Podcast, weil euch die Themen so sehr aufwühlen, dass ihr da nicht in die süßen Träume findet. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr in 2 Wochen wieder von uns hört. Also wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, dass es klappt und ihr solltet es dann eben auch anhören. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit einem freundlichen Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.